haben ja gestern gesehen, wie nützlich und fruchtbar es ist, wenn man über Vergangenes Fragen stellt und nach neuen Antworten sucht. Und ich will also versuchen, Bekanntes hier und dort mit einigen kleinen, wenn man so will, kleinen Eulen zu versehen, die wir nach Spree-Athen tragen. Also das kann sozusagen für Leute, die sich da auskennen, interessant sein. Das kann auch langweilig werden. Ich weiß noch nicht, wie es im Einzelnen wird. Jedenfalls komme ich auf einiges Bekannte zurück und mache ein paar kleine Anmerkungen, die uns vielleicht hier und dort etwas Neues bringen. Also zunächst möchte ich beginnen mit einem Zitat, das der Graf Kessler, der Harry Graf Kessler, am 7. November 1918 in sein Tagebuch eingetragen hat. Da heißt es: allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck durch die meuternden Matrosen von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird, umgekehrt wie in Frankreich, er meinte die Französische Revolution, revolutioniert die Provinz, die Hauptstadt, die See, das Land. Damit ist also eigentlich gesagt, dass die Revolution von der Küste ausgeht, nicht von Berlin ausgeht. Und wir wissen, dass aber auf der anderen Seite natürlich der entscheidende Schlag, und das brauchen wir hier im Einzelnen nicht zu wiederholen, der entscheidende Schlag ging aber von Berlin aus und kam am 9. November mit dem Generalstreik und den bewaffneten Demonstrationen eigentlich zur revolutionären Kulmination. Die Übergabe des Reichskanzleramtes an Max von Baden, von Max von Baden an Ebert, die Proklamation der Freien Deutschen Republik, womit eindeutig ein bürgerlich-parlamentarischer Staat gemeint war, durch Philipp Scheidemann vom Reichstagsgebäude aus. Liebknecht verkündete von einem Balkon des Stadtschlosses bekanntlich die Freie Sozialistische Republik, die sich auf die Arbeiter- und Soldatenrede stützen sollte. Damit war die Berliner Republik ausgerufen. Es hätte also durchaus die Berliner Republik sein müssen. Und darum werde ich mich ein bisschen bemühen, das etwas auszuklären. Man muss erwähnen, dass sich der revolutionären Erhebung kaum Widerstand entgegenstellte und millionenfach wurden die hochgeschworenen Eide gebrochen in kurzer Zeit. Entscheidungsschwäche, Plan- und Tatenlosigkeit der Militärbefehlshaber waren verbreitet und für den raschen, wesentlich unblutigen Sieg der tatsächlichen wie der vermeintlichen Revolutionäre, die sich in Berlin an die Hebel der Macht gesetzt hatten, an denen sie bereits ja seit Anfang Oktober teilhatten und die ihnen am 9. und 10. November von den alten Machthabern übergeben wurden und mit deren funktionierenden und agierenden Teilen sie sich sofort fest verbündeten, um die Macht real ausüben zu können. Das Bündnis Ebert-Gröner fand seine provinziellen und örtlichen Parallelen. Das scheint mir wichtig zu sein. Die führenden Militärs in den Provinzen, also die Generalkommandos, arrangierten sich mit den Aufständischen, mit ihren revolutionär gebildeten Kampforganen, den Soldatenräten. Das ist etwas eigenartig. Wir haben ja gestern ganz kurz mal darüber gesprochen, wie es mit dem Frieden war. Alle wollten den Frieden, zu diesem Zeitpunkt auch die geschlagenen, eigentlich geschlagenen Militärs, die ihre Niederlage natürlich nicht offen zugaben, aber keiner wollte den Gewaltfrieden von der feindlichen Seite. Das ist also, wenn man so will, auch ein Punkt, weshalb hat in Deutschland bis 1945 die Mehrheit der Bevölkerung den Krieg noch fortgeführt, obgleich sie ihn eigentlich nicht, wie im Ersten Weltkrieg, so begeistert begrüßt hatten. Sie wollten den Frieden, aber natürlich nicht als Verlierer. Das einigte, so sehe ich das, die Militärs mit den Reden. Ähnliches vollzog sich bekanntlich auf anderen Ebenen, die Unternehmerorganisation mit den rechten Gewerkschaftsführern und so weiter und so fort, das ist bekannt. Berlin wird also, oder wenn man will, bleibt Zentrum der Revolution, das Zentrum der jungen Republik und ihrer leitenden Organe. Der Reichsregierung, jetzt Rat der Volksbeauftragten, nach Einigung der SPD und USPD-Führungen und durch die Ablehnung der Beteiligung Liebknechts durch ihn selbst, ihre Bestätigung durch die Vollversammlung der Berliner Arbeit- und Soldatenräte am 10. November im Zirkus Busch. Sie bilden ihrerseits den Vollzugsrat, vorgeblich zentrales Macht- und Kampforgan der Sozialistischen Republik. In beiden leitenden Revolutionsorganen zeigt sich der Kompromisscharakter des Erreichten, das Zusammenwirken der sozialdemokratischen Parteien, die demokratische Beteiligung der Arbeiter und Soldaten an den Machtorganen, die Einigung auf den Aufruf an das werktätige Volk, der die Sozialistische Republik verkündet, und dem stimmen am 10. November alle Versammelten im Zirkus Busch zu. Die Spartakusgruppe lehnt jedoch die Beteiligung am Vollzugsrat der Räte, die Zusammenarbeit mit den Regierungssozialisten ab. Eine meiner Meinung nach sektierische Position, die übrigens Jakob Walcher 1948 in der Einheit noch so charakterisiert hat. Und diese sektierische Position wird erst 1919 im Februar durch die KPD dann aufgegeben, als die Räte aber ihren ursprünglichen und nicht unbedeutenden Rang bereits weitgehend eingebüßt haben. In der Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung, die wir ja alle kennen, Band 3, wurde, wie mir berichtet wurde oder die teilweise mitgemacht haben, nach langen Diskussionen diese Fehlentscheidung beschönigend als nicht elastisch genug charakterisiert. Der Groß-Berliner Vollzugsrat erklärte, wie der Rat der Volksbeauftragten, seine Zuständigkeit für das Reich, für Preußen und für Berlin, wenn zunächst auch nur provisorisch, bis zu dem von Anfang an in Aussicht genommenen gesamtdeutschen Rätekongress, der dieses Provisorium beenden und ein für das Reich dauerhaft legitimiertes leitendes Redeorgan anstelle des Berliner Rates wählen sollte. Zunächst waren in den zentralen Revolutionsorganen Berliner Funktionäre dominant. Das ist sozusagen ein Blick auf dieses Thema regional und biografisch. Die örtliche Herkunft der Mitglieder der Räte bzw. dieser zentralen Räte, Volksbeauftragten und Vollzugsrat, die Verbindung zur Basis, zu einer Hausmacht, war für die Reputation beider Institutionen, für ihr Ansehen bei der Bevölkerung im ganzen Reich von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Man muss erinnern, dass es dabei während dieser Zeit nicht als ein Vorzug galt, ein Berliner Funktionär zu sein. Also das will ich hier weiter nicht ausmalen. Ihr wisst alle, dass während des Krieges, also natürlich Berlin, das Zentrum der Kriegsindustrie, der Kriegsführung, überhaupt der Militärkaste war und dass sich in der Bevölkerung dieser Begriff des Raffke herausgebildet hatte, also dieses Kriegsprofiteurs, der von der Bevölkerung natürlich als ein, wie sagt man heute, als eine Heuschrecke angesehen wurde. Das Ansehen hatte der Hauptstadt hatte während des Krieges als ein Zentrum der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Diktatoren nicht gerade gewonnen. Nun waren aber weder die sechs Volksbeauftragten noch die Leiter des Vollzugsrates von Geburt Berliner. Jedoch waren sie alle, also die sechs Volksbeauftragten und auch die Führer des Vollzugsrats, seit vielen Jahren mit Berlin verbunden. Hinzu kam aber, dass die Berliner Arbeiterräte im Vollzugsrat vorwiegend Berliner Arbeiter waren. Und somit war der Vollzugsrat hinsichtlich seiner Zusammensetzung deutlich ein Berliner Organ. Also für die Massen der Bevölkerung in Deutschland ein Berliner Organ. Die Soldatenräte waren durchweg keine Berliner. Also die Berliner Soldatenräte waren durchweg keine Berliner, sondern sie spiegelten eine breitere deutsche Landsmannschaft wider und auch andere soziale Schichten, als sie die Arbeiterräte darstellten, waren die Soldatenräte. Ihr Vorsitzender zum Beispiel, den haben wir jetzt erst neu, wenn man so will, nach 90 Jahren wiederbelebt oder entdeckt, der Enkelsohn von Alfred Gottschling, so hieß der Vorsitzende des Berliner Soldatenrats, den haben wir in unserer dreibändigen Dokumentation bisher immer nur als Gottschling geführt. Wir wussten weder Vornamen noch Geburtsort oder sonst was. War ein USPD-Funktionär aus Gotha und der wird also nun hier in Anhang dann näher vorgestellt werden. Das können wir uns hier ersparen. Nebenbei bemerkt habe ich auch noch herausgefunden, wie es sich mit dem Soldatenrat Eduard Walz verhält, der ja in allen möglichen Büchern über die Novemberrevolution als Oberleutnant der Pioniere Eduard Walz vorkommt und keiner wusste, woher kam. Der war also ungefähr 23 Jahre alt und stammte aus München, war ein etwas eigenartiger Charakter. Wir haben im Anhang, habe ich nun auch seinen Lebenslauf aufgeführt. Er hat später als Emigrant in Paris gelebt und seine Akte ist teilweise beim, na, ich weiß nicht, wie heißt das, am Versorgungsamt in West-Berlin erhalten, wo er also um eine Rente bittet, 1960, und die er dann auch bis zu seinem Tode 1985 bekommen hat. Er ist also 90 Jahre alt geworden und hat sein Leben in Ruhe da in Paris zu Ende gebracht. Ansonsten hat er in seinem Lebenslauf abenteuerliche Geschichten erzählt, die man nicht alle glauben kann. Aber das nur am Nebenbei, das sind aber so eben Blicke auf die Biografien dieser Leute. Wir haben in unserem Band oder in unseren Bänden über die Arbeit- und Soldatenrede Berlins, die hier auch bekannt gemacht worden sind, haben wir die Mehrzahl der Berliner Arbeiterrede vorstellen können, meistens zum ersten Mal in großen, zu großen Teilen, die eine sehr unterschiedliche Lebensläufe genommen haben. Darüber kann man sich also dann entsprechend informieren. Also ich wollte hiermit nur sagen, dass wir daran denken müssen, dass also nicht alle Mitglieder des Vollzugsrats aus Berlin kommen, insbesondere die Arbeiterräte nicht, die Soldatenräte nicht, während die Arbeiterräte ja durchweg eben in der Berliner Arbeiterbewegung fest verwurzelt sind. Es war nun so, dass wir sehen müssen, dass der Vollzugsrat sehr bald eine Erweiterung erfahren hat. Und diese Erweiterung erfolgte in der Weise, dass aus verschiedenen deutschen Ländern Delegierte in den Berliner Vollzugsrat aufgenommen worden sind. Die Einzelheiten dazu will ich hier nicht ausbreiten. Die ersten, die hier in Berlin eingetroffen sind, sind die Berliner, sind die bayerischen Soldatenräte. Es war bald eine Folge dieser Zusammensetzung des Vollzugsrates, dass in weiten Teilen des Reiches eine starke Missstimmung gegen den Berliner Vollzugsrat geltend gemacht wurde, wie Hermann Müller, der da Mitglied des Vollzugsrates war, in seinen Erinnerungen festgestellt hat. Er zitiert einen Soldatenrat, der seine Unzufriedenheit Ausdruck gab, indem er sagte, der Vollzugsrat hat nicht Fühlung mit den Süddeutschen aufgenommen, sondern die Vertreter der süddeutschen Kameraden mussten erst hierher kommen, nach Berlin kommen. Zu diesem Zeitpunkt aber, denn schon am 15. November, bedankte sich der Vollzugsrat bei der Republik der Bayerischen Arbeiter- und Soldatenräte für ihren brüderlichen Gruß und forderte sie auf, den Vollzugsrat auszubauen, indem sie also Delegierte nach Berlin entsenden sollten. Es folgten dann, das war auch dann der Fall, es folgten dann auch Delegierte aus Baden, von der Ostfront, von der Westfront, für Elsass-Lothringen und für die besetzten linksrheinischen Gebiete und schließlich auch für Sachsen. Nebenbei merkt Fritz Heckert, der uns ja nun allen bekannt ist, war einer der beiden Delegierten aus Sachsen und der SPD-Arbeiterrat Held. Beide sind in Berlin nicht eingetroffen, haben an der Sitzung des Vollzugsrats nicht mehr teilgenommen. Jedenfalls war der Vollzugsrat am Vorabend des Rätekongresses auf 45 Mitglieder von ursprünglich 28 angewachsen. Mehrheitlich war der Vollzugsrat, der ursprünglich die sogenannte Parität einhalten sollte zwischen SPD und USPD, war mehrheitlich der SPD jetzt gefolgt, weil die Mehrheit der Soldatenräte und der Zudelegierten der SPD folgte. Damit entsprach der Vollzugsrat der politischen Zusammensetzung vieler deutscher Räte. Und trotz des anfänglichen Paritätsprinzips USPD, was eigentlich ja dem Räteprinzip widersprach, die parteipolitische Orientierung, hatte die SPD bald vielerorten die Mehrheit errungen und zumal längst nicht überall USPD oder Spartakus-Organisationen existierten. Entscheidend für die politische Rolle des Vollzugsrates wie auch des Rates der Volksbeauftragten war natürlich nicht ihre sozusagen lokale Zusammensetzung, sondern seine Politik, seine Beschlüsse und sein Vermögen, diese zu verbreiten und zu realisieren. Erst daran lässt sich die Stellung Berlins im Revolutionsprozess wirklich festmachen. Gerhard Engel hat in einem Aufsatz über den Vollzugsrat als zentrales Redeorgan darauf hingewiesen, dass der Vollzugsrat entsprechend seinem Anspruch hauptstadtübergreifende Probleme behandelte, also Berlin als Zentrum der revolutionären Veränderungen zu respektieren war. So die Verlautbarung über die exekutive Gewalt gerichtet auf Reich, Preußen und Hauptstadt. Aber, das ist wieder ein Widerspruch, der Aufruf war lediglich an die Arbeiter und Soldaten Groß-Berlins gerichtet. Der Aufruf zur Bildung der Roten Garde, der dann zurückgezogen wurde, die Wahlrichtlinien für die Arbeiterräte, die Ressorts des Vollzugsrates, alles nur auf Berlin zugeschnitten. Andererseits schickte man Kuriere ins Land, bestimmte mindestens formal die Bildung und Zusammensetzung der preußischen Regierung und die Überprüfung der preußischen Regional- und Lokalbehörden. Schließlich gab es auch Ansätze, direkt Reichskompetenz in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel Berlin als europäische Hauptstadt zu behaupten, so der Aufruf an die Völker Frankreichs, Italiens, Englands und Amerikas als Zeichen der Berliner als Sprecher der deutschen Rede. Die Grundsätze revolutionärer Politik ausgearbeitet und damit die Rolle Berlins deutlich gemacht hat Ernst Däumig mit dem Entwurf seiner Leitsätze mit dem Kernpunkt proletarische Demokratie gegen die bürgerlich-demokratische Republik über die Wahl einer Nationalversammlung zu erreichen. Diese Leitsätze wurden am 16. und 17. November im Vollzugsrat diskutiert und mit 12-10 Stimmen abgelehnt. Schließlich entsprach der Aufruf des Vollzugsrates zur gesamtdeutschen Delegiertenkonferenz am 23. November seiner zentralen Rolle. Die Entscheidung aber war verschoben. Die Leitsätze Däumigs waren dann praktisch auch die Grundlage für sein Referat auf dem Redekongress, wo bekanntlich auch diese Positionen Däumigs keine Mehrheit fanden, sondern, das werde ich kurz sagen noch, die Entscheidung zugunsten der Nationalversammlung fiel. Trotzdem, obgleich es keine umfassende Orientierung oder gar Organisation der Redebewegung gab, waren die Unterschiede in den Forderungen in den verschiedenen Zentren der Revolution bei ihrem Ausbruch in den Hauptpunkten identisch oder ähnlich formuliert. Schleunigste Herbeiführung des Friedens, Beseitigung des monarchistischen Regimes, eine freie demokratische Republik, Brot, demokratische Rechte und Freiheiten in einer sozialistischen Gesellschaft. Allgemein war auch die Illusion, mit dem 9. und 10. November sei bereits die sozialistische Republik, wie es auch proklamiert war, errungen und Träger der politischen Macht seien die Rede. Gefordert wurde vielfach die Verbindung zur russischen Sowjetrepublik. Man braucht nicht zu wiederholen, dass die Auseinandersetzungen sehr bald um die Weiterentwicklung des revolutionären Prozesses entbrannten. Eigentlich waren sie nur kurzzeitig bei den Kompromissen am 9. und 10. November überdeckt worden. Einerseits die um den Rat der Volksbeauftragten, also die Führung der SPD und Teilen der USPD formierten Kräfte, der alte Staatsapparat, die OHL und der überwiegende Teil des Militärs, Gewerkschaftsführer und Unternehmerverbände in Industrie und Landwirtschaft, die Kirchen, Schulen und Medien, die Justiz, Bürgerräte und die neu gebildeten bürgerlichen Parteien verbunden und verbündet mit der Regierungsforderung nach einer Nationalversammlung, die nach allgemeinem gleichen und geheimem Wahlrecht auch für Frauen die künftige Gestaltung des Reiches als bürgerlich-demokratische Republik zu bestimmen hätte. Andererseits die auf eine Weiterführung der Revolution bis zur Errichtung einer sozialistischen Republik der Redemacht unterschiedlich als eine sozialistische oder proletarische Demokratie bezeichnet, teilweise auch als Synonym Diktatur des Proletariats formuliert. Darauf orientierenden Kräfte, die linke USPD in Berlin, also die USPD-Funktionäre des Vollzugsrats eingeschlossen, die Mehrheit der revolutionären Obleute und die Spartakusführer, die sich, das ist ja bekannt ihrerseits, am 11. November zum Bund, aber zunächst noch nicht zur selbstständigen Partei zusammenfanden. Und wie sich zeigte, war diese Gruppierung von der Berliner Arbeiterschaft unterstützt, jedoch nach meiner Meinung nicht mehrheitlich. Die Gegenrevolution, die SPD hatte in der Zeit unmittelbar vor dem 9. November erheblich an Boden gut gemacht. Die Gründe dafür sind vielfältig, die könnte man noch diskutieren. Die Gegenrevolution konzentrierte sich von Anfang an auf Berlin, bereitete die militärische Besetzung vor und organisierte die konterrevolutionäre Propaganda gegen die Rede und bis zur Rufmordhetze gegen Karl Liebknecht bereits Ende November. In der Provinz machte die bürgerliche Presse zudem Stimmung gegen das rote Berlin. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist ein Gesichtspunkt, der in der Geschichtsschreibung wenig eine Rolle spielt. Es heißt hier, aus einer Zeitung von Eisenach vom 6. Dezember, Berlin ist von allen guten Geistern verlassen. Liebknecht ist der Mann vom Morgen, wenn ihn nicht andere Mächte in Fesseln schlagen als das Kollegium der sechs Männer. Berlin wird das ganze Deutschland in den Abgrund reißen, wenn das Reich in seinen Einzelstämmen nicht die Entschlusskraft findet, die einstige Reichshauptstadt abzuschütteln und sein Schicksal selbst zu bestimmen. Dort locken die Sirenen des Bolschewismus. In einer solchen Stunde heißt es, rette sich wer kann, die Augen auf und los von Berlin. Diese Losung kulminierte also in Bestrebungen nach einer eigenen Republik Großthüringen, nach dem Beispiel der rheinisch-westfälischen Separatisten und ähnlicher Machenschaften in Bayern und Oberschlesien. Obgleich Ebert der hessischen Regierung bereits am 21. November auf ihre Befürchtung über die Entwicklung in Berlin geantwortet hatte, dass nicht nach einer Diktatur einer Stadt gestrebt werde, wurden weiterhin die Anti-Berlin-Losungen als Teil der konterrevolutionären Propaganda verbreitet. Das muss man sehen. Also man sah Berlin als Zentrum der Roten Revolution, der Roten überhaupt. Und wir können die Konterrevolution, den Hass der Konterrevolution gegen das Rote Berlin auch positiv wenden. Man erkennt in der Hauptstadt, im Reich, das Zentrum der deutschen Revolution. Am gleichen Tag, als der zitierte Artikel in Eisenach erschien, also am 6. Dezember, kam es in Berlin zum ersten blutigen Zusammenstoß zwischen Anhängern der Revolution und Militärs, bekanntlich in der Chausseestraße. Es war noch nicht eine Regierungsaktion, sondern ein unprovozierter militärischer Gewaltakt, ein Vorbote. Am 10. Dezember begrüßten Ebert und der Magistrat am Brandenburger Tor die heimkehrenden unbesiegten Truppen. Ich bemerke, an der Beisetzung der Opfer des 9. November, am 20. November, hatten weder Regierung noch Oberbürgermeister Wermuth teilgenommen. Über die Pläne, die die OHL mit Zustimmung Eberts mit dem Militäreinsatz Einmarsch der 10 Divisionen in Berlin nach diesem Tag verfolgte, hat sich General Gröner später deutlich geäußert. Ich zitiere, das nächste Ziel war, in Berlin die Gewalt den Arbeiter- und Soldatenräten zu entreißen und eine feste Regierung in Berlin aufzustellen. Bevor es aber zur Militäraktion, zum Krieg gegen die Revolution kam, fand im preußischen Abgeordnetenhaus der von allen Seiten mit Spannung erwartete Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte vom 16. bis 20. Dezember statt. Ein klares Zeichen für die Akzeptanz der Hauptstadt als Zentrum der Räte, die immer noch Zehntausende Demonstranten mobilisieren konnten. Der Rätekongress öffnete jedoch mit seinem mehrheitlichen Beschluss über die Wahl der Nationalversammlung am 19. Januar 1919 den Weg nach Weimar. War der Rätekongress ein Beispiel für ein sozialistisches Parlament? Bekanntlich schloss schon sein Wahlreglement alle Bürger von der Wahl aus. Die Wahl sollte aus den bestehenden Arbeiter- und Soldatenräten erfolgen. So kamen selbst die Vorkämpfer für eine Redemacht, Luxemburg und Liebknecht, also nicht zu einem Mandat. Das muss man mal bedenken. Der offene Angriff auf das revolutionäre Berlin begann mit den sogenannten Weihnachtskämpfen, dem Bombardement der kaiserlichen Artillerie auf Schloss und Marstall, Symbole des Königs und Kaiserreichs, die von der Volksmarinedivision allerdings ohne jeden Beschuss besetzt worden waren. Das Ergebnis war eher dürftig für die Angreifer, führte schließlich zum Austritt der rechten USPD-Führer aus der Regierung, die nun mit Noske, mit der OHL und dem Freikorps zum brutalen Vorgehen entschlossenen Bluthund seine reine SPD-Zusammensetzung erhielt und die alleinige Verantwortung für alles Folgende übernahm. Die Gründung der KPD am Jahresende im preußischen Abgeordnetenhaus unterstrich erneut die zentrale Rolle Berlins bei der Herausbildung und schließlich Formierung einer alternativen Linkspartei. Sie war sicherlich ein wichtiges Ergebnis der Revolution, jedoch nicht das wichtigste und historisch bedeutsamste, wie wir in DDR-Publikationen immer wieder lesen konnten. Bekanntlich gab es Widersprüche zwischen der Minderheit um Rosa Luxemburg, die nach dem Redekongress, nämlich am 23. Dezember in der Roten Fahne, auf einen Kompromiss, nämlich die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung und gleichzeitigen Festhalten am Redesystem orientierte. Und dagegen der unrealistisch, zum Teil eben anarchistisch votierenden Mehrheit, die weiter an der Illusion von der unmittelbaren Errichtung der Redemacht der Diktatur des Proletariats festhielt. Es ist hier nun nicht der Platz, die theoretischen und parteipolitischen Diskrepanzen der jungen Partei zu erörtern, ohnehin werde ich ermahnt, auch nicht über die Feststellung zum Beispiel 1966 in der Geschichte der Chronik zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, wo es heißt, die Kämpfe in der Revolution hätten bewiesen, dass es in Deutschland unmöglich war, in einem Sprung zur Diktatur des Proletariats zu gelangen, was wir alle kennen. Konnte das überhaupt das aktuelle Ziel der Revolution sein? Eine Diskussion wäre nötig über Redemacht und Diktatur des Proletariats, die noch im Jahre 1974 im Wörterbuch der Geschichte als bis dahin umfassendste Demokratie bezeichnet wird. Natürlich habe ich selbst auch etwas Ähnliches 1978 in meinem Buch über den Volkshochstaat geschrieben, wo wir davon sprechen, dass die Redebewegung als Schaffung einer neuen proletarischen Demokratie der wichtigste Schritt in die Richtung der Diktatur des Proletariats war. Also Ähnliches findet man allerorten. Wichtig in unserem Zusammenhang ist aber, dass es nicht gelang, mit dem fortgeschrittenen Teil der Berliner Arbeiterschaft, vertreten durch die revolutionären Obleute, zu einem wie auch immer gearteten festen Zusammenschluss zu kommen und damit weiteren größeren Einfluss in Richtung auf eine Rededemokratie zu gewinnen. Die umstrittene Erklärung des Revolutionskomitees vom 6. Januar 1919 über die Absetzung der Regierung Ebert war dazu mindestens ungeeignet. Andererseits muss man feststellen, dass die nachfolgenden Kämpfe, fälschlicher als Spartakusaufstand bezeichnet, die Massen der Berliner Arbeiter, ihre Obleute, der Berliner USPD-Vorstand und die KPD in der Abwehr des Weißen Terrors zusammenführten, der in der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts kulminierte. Ich möchte doch noch einen kurzen Ausflug machen dahin, wie es kommt, dass die Republik von Weimar dann benannt wird. Der erste offene Schlacht der Konterrevolution richtete sich also gegen das Berliner Proletariat und wir haben versucht, an einigen Schnittpunkten zu zeigen, warum das der Fall war. Es folgten bekanntlich sehr bald weitere Militäraktionen gegen revolutionäre Zentren, gegen die Räterepubliken, zumal Bremen und München, und gegen die Arbeiter Mitteldeutschlands und im Ruhrgebiet. Und waren dies nun, diese Räterepubliken, waren dies Beispiele für sozialistische Demokratie? Wir werden ja von Bremen und Bayern noch hören. Auch in Berlin war man sich seiner Sache immer noch nicht sicher. Schon während des Redekongresses am 17. Dezember hatte der Vorwärts vorausschauend geschrieben, dass man in einer Stadt wie Berlin, wo man vor Demonstrationen und Angriffen der Massen nicht sicher sei, das höchste Symbol der Demokratie, für sie die Nationalversammlung, nicht lassen könne. Man sollte in Kassel, Erfurt oder in einem anderen Ort zusammenkommen. Ende Dezember äußerte sich Ebert zu dem Problem. Er sagte, die Sicherheit der Nationalversammlung in Berlin zu gewährleisten, sei einerseits sehr schwierig, selbst wenn man nicht vor einer starken militärischen Sicherung zurückschrecken würde. Auch die wachsenden Anti-Berlin-Stimmungen und die Gefahr des Separatismus, die Beziehung zu den Bundesstaaten legen den Gedanken nahe, die Nationalversammlung näher nach dem Herzen Deutschlands zu verlegen. Am 14. Januar 1919 meinte er dann, man sollte den Erfolg über die Unabhängigen und Spartakisten in Berlin nicht überschätzen. Eine absolute Sicherheit lässt sich in einer solchen Riesenstadt wie Berlin nicht schaffen. Scheidemann zog ebenfalls in Betracht, dass man in Berlin jeden Tag Hunderttausende von Menschen auf die Beine bringen kann, die sich wie Mauern um die Gebäude legen. Dagegen schützen die militärischen Machtmittel gar nicht. Man kann auf diese Menschenmassen nicht einfach schießen. In Klammern, Man konnte das natürlich weiterhin so auch in Berlin im März 1919. Weimar als die, wie Sie sagten, Stadt Goethes sah ein gutes Symbol für die junge Deutsche Republik. Weimar sah auch aus Gründen des Einheitsgedankens und der Zusammengehörigkeit des Reiches auszuwählen. Und wenn man bedenkt, den Geist von Weimar mit dem Aufbau eines neuen Deutschen Reiches verbindet, so würde das in der ganzen Welt angenehm empfunden werden, meinte Ebert. Es traten noch weitere Überlegungen hinzu. Der USA-Präsident Wilson würde auch zustimmen, man könne also einen besseren Frieden erhalten. Und schließlich fasste die Regierung am Tag nach den Wahlen zur Nationalversammlung den Beschluss, Weimar als ihren Tagungsort zu bestimmen. Die Konstituante soll die revolutionären Zustände beenden und dazu muss sie absolut sichergestellt sein, erklärte der Unterstaatssekretär Kurt Barke bereits am 14. Januar. In Berlin ist es aber nicht möglich. Hat die Konstituante erst einmal eine legale Gewalt geschaffen, so werden wir mit Berlin sehr viel eher fertig werden. Denn diese legale Gewalt kann viel entschlossener, unbekümmerter und rücksichtsloser gegen die vorgehen als die gegenwärtige Regierung. Dann könne man auch bestimmen, dass Berlin schließlich das Zentrum von Deutschland bleibt. Berlin also erst nach der Liquidation der Revolution wieder das deutsche Zentrum. Es war, wie wir gesehen haben, eines der Zentren der deutschen Revolution. Der Ursprung der Republik lag hier, aber Berlin wurde nicht ihr Namensgeber, sondern die Nationalversammlung im Nationaltheater. Das bürgerliche Weimar gab dem aus der Revolution geborenen Staat für die nächsten 14 Jahre seinen Namen. Danke.